Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Privatdozent Dr. Michael Weber, den Präsidenten des Verbands der Leitenden Krankenhausärztinnen und Ärzte, VLK. Unser Thema ist eine Umfrage des VLK unter Weiterbildungsbefugten zur Umsetzung der neuen Musterweiterbildungsordnung in den Landesärztekammern. Ich grüße Sie, Herr Dr. Weber.
Ja, grüß Gott, auch von mir.
Herr Dr. Weber, fangen wir mal etwas anders an. Sie sind ja über Jahre hinweg bis zu Ihrem Ruhestand ärztlicher Direktor in einem Klinikum in Dachau bei München gewesen und wohnen da, glaube ich, auch immer noch. Sie hatten bestimmt auch eine Befugnis zur Weiterbildung in der Kardiologie, nehme ich an. Erste Frage, war für Weiterbildungsbefugte früher alles besser?
Ich würde nicht sagen, dass alles besser war. Ich glaube, es gab auch guten Grund, die Weiterbildungsordnung zu reformieren. Mhm. Und es gab auch sachliche Gründe, das mit einem elektronischen Logbuch die Idee zu haben, das zu objektivieren und transparent zu machen. Dass das dann alles zu Schwierigkeiten geführt hat, ist nicht ganz überraschend, weil es sehr kompliziert ist. Mhm. Die Weiterbildung war schon immer und Weiterbildungsanträge auf die Befugnis waren schon immer so ein heikles Thema. Da sind ja Gutachter involviert und es geht auch immer um das Behandlungsvolumen der Klinik, die Ausstattung mit oder die wie viele denn Fachärzte vor Ort vorhanden sind. Mhm. Und auch damals hat man schon immer wieder Dinge reformiert. Am Anfang war das alles auf eine Person gezimmert, gestrickt, der das aber gar nicht erfüllen konnte. Und man hat das dann vor vielen Jahren schon Weiterbildungsordnungen, Weiterbildungsbefugnisse verteilt. Also wir haben ja innere Medizin und Kardiologie Weiterbildungsbefugnis gehabt. Die innere Medizin hatte ich mit meinem gastroenterologischen Kollegen zusammen. Mhm. Die Kardiologie habe dann ich übernommen, den Teil der inneren Medizin bei uns, ein oder zwei der Oberärztinnen und Oberärzte. Und dann war das auf mehrere Köpfe verteilt, was auch sinnvoll war, um auch die Mitarbeiter nicht nur mitzunehmen, sondern auch wirklich weiterzubilden. Das ist ja immer der Hauptkritikpunkt, mhm, dass vieles in den Regulierungen drinsteht, aber wenig der Realität entspricht.
Mhm. Für die Hörer, die mit dem Thema vielleicht nicht ganz so vertraut sind, welche Voraussetzungen muss ein Arzt oder eine Ärztin eigentlich erfüllen, um eine Weiterbildungsbefugnis zu bekommen?
Ja, sie müssen eine, in unserem Fall jetzt für die stationäre Weiterbildung brauchen sie eine Abteilung für das Fachgebiet. Oder auch für die Zusatzweiterbildung, für eben diese Zusatzweiterbildung, eine Intensivstation dort oder die Kardiologie hier. Dazu müssen natürlich Facharzt selbst sein, dieser Abteilung. Und sie brauchen natürlich entsprechende Zahl an Vertretern, die damals nicht so streng vorgelegt worden ist wie heute mit den Leistungsgruppen. Mhm. Aber da muss auch schon die entsprechende Fachkompetenz da sein. Und ganz entscheidend ist in den langen Listen, die sie da ausfüllen müssen, ist natürlich, wie viele Patienten behandeln Sie? Wenn Sie nur 300 behandeln im Jahr, dann kommen Sie ja nie und nimmer auf Zahlen, die eine ausreichende Weiterbildung ermöglichen. Also es müssen da schon ein paar Tausend sein. Und das wird dann gegengeprüft von Gutachtern.
Mhm. Und an welchem Punkt hat sich jetzt mit der neuen Weiterbildungsordnung, ausgehend von der Musterweiterbildungsordnung, die ja der Deutsche Ärztetag, ich glaube 2018, beschlossen hat, etwas geändert? Mögen Sie das vielleicht kurz rekapitulieren?
Ja, ich glaube, das Wesentliche ist die Einführung des elektronischen Logbuchs. Und in manchen Ärztekammern, was jetzt auch auf besonders viel Kritik gestoßen ist, ein doppeltes Antragsverfahren, oder dass Sie quasi erstmal einen Antrag stellen, in Anführungsstrichen, dass Sie einen Antrag stellen dürfen. Das hat schon viel Zeitverzögerung geführt. Kommen wir aber nochmal auf Ihre Frage zurück. Früher, was war früher anders? Auch wir früher hatten schon immer wieder mit den Landesärztekammern gehackelt über irgendwelche Zeugnisse, die wir ausgestellt haben für Weiterzubildende, dass irgendein formal irgendwas so nicht erfüllt war, dass irgendwelche Wochen oder Tage nicht erfüllt waren. Man ist dort immer sehr, sehr kritisch mit uns umgegangen. Was man auf der einen Seite versteht, es handelt sich ja um Zeugnisse und es handelt sich um die Bestätigung einer fachlichen Kompetenz. Auf der anderen Seite war die Detailtreue teilweise schon grotesk und dann auch unterschiedlich mit wechselnden Sacharbeitern.
Werbung. Bei Otitis Media und Otitis Externa Arconid Ohrentropfen von Wala Arzneimittel.
Dank seiner Inhaltsstoffe wie blauer Eisenhut, Kampfer und Quarz wirken die Tropfen entzündungs- und schmerzlindernd. Für Ihre Patienten einfach und direkt ins Ohr zu träufeln. Arconit Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Also es war immer schon nicht so ganz einfach. Und die Änderungen, die jetzt durch die Musterweiterbildungsordnung gekommen sind, die haben dazu geführt, dass alle Weiterbildungsbefugte, die bereits eine Befugnis haben und natürlich solche, die eine neue bekommen wollen, einen Antrag stellen müssen oder mussten, sobald die Musterweiterbildungsordnung in ihrer Landesärztekammer in Kraft getreten ist oder war.
Richtig, genau das ist es.
Das heißt, das ist ein Riesenarbeitsaufwand für die Kammern, oder?
Richtig, ein Riesenarbeitsaufwand auch für die Kammern. Und ich glaube, also ich kann mich noch erinnern, ich habe mal damals in Düsseldorf, weil wir da unseren Hauptsitz haben, mit der Landesärztekammer in Nordrhein. Und da ist das elektronische Logbuch vorgestellt worden von einer Firma. Da bin ich damals schon sehr erschreckt, noch vor der Einführung, und habe gedacht, das wird schief gehen, weil es einfach extrem ins Detail ging, Bürokratie hoch drei. Und man konnte sich gleich vorstellen, dass das zu Verzögerung führen muss. Einfach das zu überprüfen, wird so schwierig. Und das Problem ist dann, ich glaube, das merken wir auch an dieser ganzen Rückmeldung jetzt, dass die Landesärztekammern überlastet sind damit, dass dann zu einem drastischen Abfall der Servicequalität führt. So sind fast an vielen, zumindest den großen Landesärztekammern, so gut wie keine telefonischen Rückfragen möglich. Also normalerweise würde man ja sagen, ich bekomme eine Anfrage in dem Zeugnis, was du uns übermittelt hast, ist auf der Seite 13 oder 14 der Passus unklar oder widerspricht sich mit dem auf Seite 7 oder irgend so etwas. Und dass man das klären kann und dann nochmal fragen kann, ja, was hat euch gestört? Wir verstehen es nicht. Das kommt relativ oft vor und das ist nicht möglich oder kaum möglich, führt zu irren Verzögerungen und damit auch zu großen zeitlichen Problemen, wenn die Menschen ihren Facharzt beantragen wollen, die Prüfung wollen und auch sich beruflich weiterentwickeln wollen.
Also das ist auch schon dann für den ärztlichen Nachwuchs spürbar. Jetzt vielleicht noch mal eine kleine Rückfrage. War das denn eigentlich nötig, dass alle Weiterbildungsbefugte nach der Inkraftsetzung der neuen Weiterbildungsordnung eine neue Befugnis überhaupt beantragen können? Hätte man nicht sagen können, wir migrieren nach und nach in die neue Welt und lassen denen, die ihre Befugnis haben, diese Befugnis, bis dann das sowieso wieder ansteht, dass sie das wieder erneuern müssen?
Ja, die Voraussetzungen haben sich doch zum Teil so geändert und die Inhalte, dass man der Meinung war, das muss neu beantragt werden. Man hat aber dann gemerkt, auch bei großen Landesärztekammern, dass das fast gar nicht umsetzbar ist und hat dann teilweise über diese Frist hinaus, diese Fristen immer wieder verlängert, teilweise um 2 Jahre, und hat die Weiterbildung einfach weiterlaufen lassen, was ja extrem wichtig ist. Die größte Gefahr in diesem ganzen Konglomerat ist ja, dass eine Klinik und die Mitarbeiter, die weiterzubildenden Mitarbeiter in einer Abteilung arbeiten, die aus irgendwelchen formalen Gründen die Weiterbildung zur Ermächtigung oder die Befugnis verliert, dann von dem Moment an ist keine Weiterbildung möglich. Das heißt, wenn der dann da längere Zeit gearbeitet hat, bekommt Zeugnis, dann fehlt die Zeit, wo er keine Befugnis hatte. Die existiert dann nicht oder die kann nicht gewertet werden für sein Zeugnis. Da spielen sich teilweise Dramen ab.
Okay. Also Sie haben es ja jetzt schon erzählt, die Dramen, die sich abspielen. Dieser Übergang ist offenbar ein wenig holprig, um das mal jetzt euphemistisch zu sagen. Und Sie haben geschrieben, dass immer wieder Meldungen kamen, dass sich das über viele Monate hinzieht, auch mit der Beantragung der neuen Befugnis. Was ist eigentlich die Konsequenz daraus für eine reibungslose Weiterbildung ärztlichen Nachwuchses, wenn sich die Bearbeitung dieser Anträge auf eine Befugnis verzögert?
Ja, dieser erste Punkt hatten wir gerade angesprochen. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine kontinuierliche Befugnis, damit alle Weiterbildenden in ihrer Abteilung auch kontinuierlich ein Zeugnis bekommen können für die Zeit, das angerechnet wird und anrechnenbar ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, geht es immer wieder um zeitliche Verzögerungen. Wir brauchen ja heute bei sehr vielen Strukturvorgaben eine bestimmte Anzahl von Fachärzten, die wir vorhalten die diese Strukturvorgaben erfüllen. Und da haben sie plötzlich ein großes Problem, Dienstpläne zu besetzen, wenn die an sich die Zeiten längst abgeschlossen haben, aber sich ihr Facharztzeugnis oder ihr Zeugnis für eine Zusatzweiterbildung in einer Endlosschleife in der zwischen der Landesärztekammer und ihrem Sekretariat befindet. Da ist niemand mitgeholfen. Das ist die Problematik.
Und nun haben Sie, um einen Überblick über die Lage zu bekommen, das ist ja auch der Anlass unseres Gesprächs heute, jetzt haben Sie eine Umfrage unter Verbandsmitgliedern gemacht. Wollen Sie vielleicht, also unter Weiterbildungsbefugten, wollen Sie das Setting dieser Umfrage vielleicht mal kurz beschreiben?
Ja, wir machen regelhaft Umfragen gemeinsam mit dem Institut für Herzinfarktforschung in Ludwigshafen zu bestimmten aktuellen Problemen für leitende Krankenhausärzte. Und in diesem Setting haben wir jetzt gefragt, wie zufrieden Sie denn mit der Servicequalität, mit der Kommunikation, mit der Information, mit der Bearbeitungsdauer der Leiter der Landesärztekammern sind im Zusammenhang mit der Weiterbildung und der Befugniserteilung. Und dazu haben wir im Mai diesen Jahres 2.362 Ärzte befragt, von denen 526 uns eine Rückmeldung gegeben haben und ihre Eindrücke geschildert haben. Das bezieht sich, das ist auch nicht zu erwarten, oder die Hauptrückmeldung haben wir aus den großen Landesärztekammern bekommen, den sechs großen, das ist Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Sechs deswegen, weil Nordrhein-Westfalen ja zwei hat. Und die Auswertung bezieht sich also, das waren 78% der Rückmeldungen. Und darauf bezieht sich im Wesentlichen diese Aussagen, die wir jetzt haben.
Okay. Wie repräsentativ ist das? Kann man sagen, es gibt zumindest einen ganz guten Eindruck.
Ja, das also ist für unsere, die Erfahrung, die wir haben mit den Umfragen, sind so, dass wir so in diesem Range sind, aber das ist eher im oberen Range, sind 22%. Wir haben auch schon mal 25 erreicht. Natürlich ist schon 22 Fragen, das ist schon eine Herausforderung. Da sitzen Sie schon eine Viertelstunde. Das ist nicht schnell mal eben runtergeklickt. Ja, das ist ja eine elektronische Umfrage. Sodass man natürlich auch immer, die Leute haben ja sonst auch was zu tun. Ja. Aber das Thema hat sie wohl offensichtlich ja beschäftigt, sage ich mal so. Und deswegen, oder hat eine Bedeutung für sie. Und deswegen haben wir, glaube ich, diese Resonanz bekommen, die wir als gut beurteilen. Natürlich kann man sich wünschen, es wären immer noch mehr. Mhm. Aber so ist es halt. Das ist das Ergebnis, was wir da objektiv bekommen haben.
Ja, ich meine, so ein Rücklauf ist durchaus in solchen Umfragen nicht schlecht, würde ich auch sagen.
Ja.
Wenn Sie jetzt in einigen Worten sagen sollten, was sind die wichtigsten Ergebnisse? Wir kommen gleich noch ein bisschen in die Details, das ist ja klar. Aber was für ein erstes Resümee oder was ist das wichtigste Ergebnis dieser Umfrage?
Ja, wenn man das global nimmt, also für alle Landesärztekammern 100% der Befragten, dann sind 47% von denen unzufrieden oder sehr unzufrieden mit den Zeitabläufen in den Landesärztekammern. Die Problematik, die wir ja im Vorfeld hier schon angesprochen haben, die spiegelt sich dort wieder. Mhm. Wichtig, glaube ich, ist aber auch, und dass das nicht in allen Landesärztekammern gleich ist. Das heißt, es gibt auch von den großen Landesärztekammern welche, die das besser gebacken kriegen. Und ich glaube, deswegen ist das auch umso wichtiger, dass wir sagen, und das ist auch unsere Idee oder unser Wunsch, die Strategie, die dahinter steckt, dass vielleicht die anderen sagen, es könnte besser gehen, die sich wohl das Problem auch selbst erkannt haben und heftig daran gearbeitet haben, dass sie die Abläufe verbessern. Insgesamt hat man den Eindruck, dass die in der ja selbst auferlegten Bürokratie ersticken.
Mhm. Die ersticken in der selbst auferlegten Bürokratie. Interessant. Also es geht nicht nur von der Politik offensichtlich aus, die Bürokratie, sondern die Ärzte schaffen sich das auch selber.
Also das merkt man ja bei der Bürokratie immer, wenn man sich mit dem Bürokratieabbau beschäftigt, bemerkt man immer wieder, dass alle für Bürokratieabbau sind, allerdings nur nicht bei sich selbst. Das ist leider ein gängiges Problem, was wir überall sehen.
Ja, Bürokratie. Also eigentlich würde man ja sagen, 2018 ist die Musterweiterbildungsordnung beschlossen worden. Die Umsetzung hat dann ein paar Jahre gedauert. Das ist ja auch normal, bis dann die Kammerversammlungen sich überlegen, ob sie es vielleicht doch ein bisschen anders haben wollen. Aber seit 3 Jahren ist das jetzt zugange. Sollte man ja eigentlich erwarten können, dass die erforderlichen neuen Weiterbildungsbefugnisse soweit abgeschlossen sind. Was sind denn die tieferen Gründe dafür, dass das noch nicht der Fall ist? Ist das tatsächlich die Überlastung, die Bürokratie? Oder haben vielleicht auch manche Befugten nicht sofort gemerkt, oh, jetzt muss ich einen neuen Antrag stellen? Was steckt dahinter?
Ich glaube, es ist eine Mischung von allem. Natürlich gibt es die, die den vergessen haben oder verpennt haben, den Antrag zu stellen. Das ist ein besonderes Problem. Aber, und es sind ja inzwischen auch sehr viele bearbeitet worden. Ich suche gerade die Zahl jetzt nochmal, aber so um die 70% derer, die wir befragt hatten, da war der Antrag oder die Befugnis erteilt worden, ja, mit einer Laufzeit von 6 Monaten. Ja. Und für die Laufenden allerdings, die noch nicht erteilt waren, da war die Laufzeit schon auf 8 Monate gestiegen, was wiederum dann die Notwendigkeit von Übergangsregelungen und so weiter notwendig macht.
Gibt es diese Übergangsregelungen denn dann oder ist das auch ein Problem?
Dass die Übergangsregelungen gibt es wohl unterschiedlich von Landesärztekammer zu Landesärztekammern unterschiedlich. Und je von der Empathie, sage ich mal, und auch dem Einfühlungsvermögen der dort Verantwortlichen. Nur das wäre eben so eine Botschaft. Interessant ist, dass dem Landesärztekammer nicht unbekannt ist, das, was wir jetzt schildern. Aber ich sage mal, so objektiv abgefragt kenne ich keine Umfrage. Es hat wohl Umfragen in einzelnen Landesärztekammern gegeben, die mir aber nicht zugänglich sind, die aber, wie ich gehört habe oder wie man mir erzählt hat, ähnlich ausgefallen sind. Und deswegen sitzt jetzt die Weiterbildungskommission der Bundesärztekammer im Dezember zusammen in Berlin und will über Nachbesserungen verhandeln und auch Änderungen, auch im Anbetracht des kommenden Krankenhausreformgesetzes, wo ja die Weiterbildung wiederum auf neue Füße gestellt werden muss, weil wir ja die ursprünglich immer von allen angestrebte volle Weiterbildung nicht mehr überall bekommen werden, was ich allerdings für auch eher sinnvoll halte. Ich habe es schon immer für sinnvoll erachtet, dass man möglichst nicht an einer Stelle seine gesamte Weiterbildung macht, sondern mal in verschiedene Bereiche wechselt, auch von zwischen stationär und ambulant. Nicht alle meiner Kollegen finden das auch so gut wie ich, aber ich war immer der Meinung, sie sehen dort ein anderes Herangehen an die Medizin, sie sehen andere Krankheitsfälle, andere Krankheitsbilder. Und so dass ich persönlich meine, das ist insgesamt auf Dauer für die Weiterbildungsqualität eher gut, wenn man das im Verbund macht. Deswegen auch unsere Preisverleihung an Frau Dr. Sert.
Das ist die Verbundweiterbildung, die durch eine App unterstützt wird. Habe ich das richtig gehört? Eben hatten Sie das im Vorgespräch erwähnt. Gut, darüber werden wir sicherlich auch berichten. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einigen Details. Sie hatten eben schon das 2-stufige Antragsverfahren erwähnt, das es in einigen Kammern gibt. Das heißt, ich muss erstmal einen Antrag stellen, dass ich einen Antrag stellen darf. Das, der Antrag auf Antrag eines Antragsformulars, dazu gibt es ja sogar deutsche Lieder. Ja. Das ist typisch deutsche Bürokratie. Gibt es einen Grund, dieses Verfahren so kompliziert zu machen?
Aus meiner Sicht nein. Und deswegen glaube ich, wäre das Einfachste, das da, wo es ist, als erstes abzuschaffen. Man hat wahrscheinlich gemeint, dass man im Vorfeld schon nochmal klärt und bestimmte Dinge dann übermittelt, damit der Antrag in der richtigen Form vorliegt. Das ist ja alles ein sehr formales Vorgehen. Ja. Wir meinen, es ist gekennzeichnet von einer übertriebenen Genauigkeit. Das ist ja häufig das Thema Überregulierung. Das ist ja das Kernproblem der Bürokratie. Da besteht kein Vertrauen mehr und man treibt es dann ad absurdum.
Beklagt wird auch, dass bei einem relevanten Teil der Antragsteller die Weiterbildungszeit gekürzt wurde. Ich habe das jetzt so verstanden, dass also die Ermächtigung oder die Befugnis, die Sie bekommen, nur für statt für 60 Monate vielleicht nur noch für 54 Monate gilt. Das war, glaube ich, ein Punkt, der in der Umfrage drin war. Woran liegt das, dass man das jetzt kürzen muss oder ist das eigentlich gar kein Muss?
Ja, das führt natürlich bei den beantragenden Weiterbildern, also meinen Kollegen, immer wieder zu Frust. Auf der anderen Seite gibt es dafür sicher objektive Gründe. Das hängt damit zusammen, dass eben Inhalte in der Behandlung stationär weggefallen sind oder wegfallen werden oder nicht erfüllt worden sind. Und sodass man, was ich vorhin gesagt habe, von diesem hehren Anspruch, dass man immer 100% bekommen müsste, obwohl man nicht 100% der Krankheitsbilder behandelt, ich glaube, das würde ich als zu erwartendes Ergebnis sehen. Ob es 23% sein müssen oder 10% reichen oder immer noch zu wenig ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich sage mal, dafür würde ich sagen, gibt es eine objektive Erklärung. Also das, glaube ich, halt, hat mit Willkür oder irgendwas nichts zu tun.
Da guckt schon die Klinikreform so ein bisschen in die Weiterbildungsordnung hinein, glaube ich, nicht? Da gibt es ja dann die Leistungsgruppen, dann kriegt man vielleicht nicht alle Leistungsgruppen in einer Klinik und dann ändert sich das in der Weiterbildung. Das ist ja auch schon im Vorfeld der Klinikreform oder jetzt während der Diskussion über die Klinikreform immer wieder gesagt worden, dass da die Weiterbildungsmöglichkeiten angepasst werden müssen und dass dadurch sogar die, manche sagen ja, die Weiterbildung würde dadurch gefährdet. Dass Sie erzählen jetzt eher ein bisschen, dass es auch eine Chance ist, dass man an verschiedene Stellen kommt und dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr sogar lernt. Wie würden Sie das insgesamt einschätzen?
Ich habe es gesagt, ich war schon immer dafür, das eventuell zu diversifizieren. Also wir zum Beispiel waren ein mittelgroßes Krankenhaus, so 500 Betten. Und wir hatten in der Kardiologie einen Verbund mit sehr großen Herzzentren. Das hing mit persönlichen Freundschaften zusammen der dortigen Chefs. Und damit konnten wir immer Mitarbeiter auch mal für ein Jahr dorthin schicken. Aber das ist gar nicht mal so einfach, muss man sagen. Weil natürlich das immer damit bedeutet, ein Umzug, wenn es so weit weg ist. Das waren Herzzentren, die weiter entfernt waren. Das ist nicht ganz unproblematisch, aber macht natürlich Sinn. Sie haben hier das hochspezialisierte Zentrum, wo Sie High-End-Medizin sehen und dort haben Sie das völlig ungefilterte Patientengut einer ländlichen Notaufnahme, was natürlich auch einen ganz anderen Charme hat.
Ja, okay. Eine Sache kommt immer mal wieder, am Schluss fragen Sie auch ausdrücklich danach, aber das spielt so im Hintergrund die ganze Zeit mit. Das ist dieses E-Logbuch zur Weiterbildung. Das ist ja immer mal wieder, hört man da, wenn man auf den Ärztetagen ist, auf dem Deutschen Ärztetag, dann erzählt der Herr Herrmann und der Herr Gehle, glaube ich, erzählen dann immer über die Fortschritte bei der neuen Weiterbildungsordnung. Das ist auch immer sehr spannend und das klingt eigentlich immer, ja, schon, gibt Probleme, aber immer klingt es doch relativ positiv. Sie hatten jetzt eben schon mal angedeutet, das E-Logbuch ist zu kompliziert. Wie würden Sie das insgesamt bewerten? Eigentlich würde man noch denken, mit IT wird alles einfacher.
Ich glaube, dass man ist ja in einem Überarbeitungsprozess und Herr Gehle und Herr Herrmann sind da beteiligt. Die haben gesagt, darum geht es ja jetzt auch wiederum im Dezember.
Ja.
Aber ich glaube, man muss es vielleicht noch einfacher machen oder noch unkomplizierter machen. Und da geht es wiederum in die Detailtiefe. Man müsste nochmal überlegen, wie kommt man von dieser Detailtiefe weg, die natürlich bei, wenn Sie abfragen wollen, welche Leistungen Sie erbracht haben und ob Sie das auch wirklich können, das ist immer eine schwierige Quadratur des Kreises. Letztlich ist es so, das Wichtigste fand ich immer in der Weiterbildungsordnung, in den Zeugnissen, ist, dass der Chef oder der Weiterbilder zum Schluss bescheinigt, dass der Mann in der Lage ist, diese Facharztfunktion zu erfüllen. Das heißt, ein Gesamtbild abzugeben. Und ob der nun an der einen oder anderen Stelle 5 Ultraschalluntersuchungen mehr oder weniger gemacht haben, ist ja dafür nicht entscheidend. Und es ist manchmal so, dass sie natürlich, die Menschen sind auch unterschiedlich. Der eine bräuchte vielleicht noch ein paar mehr oder ein paar weniger. Also das ist sehr schwierig. Da müsste man irgendwelchen Kompromiss finden, um aus dieser extremen Detailtiefe meiner Meinung nach herauszukommen und aus dieser übertriebenen Genauigkeit.
Dann kommen wir jetzt langsam in Richtung Ende. Teilweise wird ja die Arbeit der Kammern bei der Bewältigung des Fachkräftemangels als destruktiv empfunden. Das ist eins der Ergebnisse auch. Und das wird auch in einigen Zitaten, die Sie ja auch dann bei Freitextantworten da veröffentlicht haben, wird das auch erwähnt. Es werden Blockaden oder es wird ein Mangel an Service beklagt. Verwalten sich die Landesärztekammern am Ende vor allem selbst, statt sich als Serviceinstitutionen für ihre Mitglieder zu begreifen? Kann man diese Kritik so grundsätzlich ausdrücken oder ist das nicht ganz so schlimm?
Ich glaube, einige haben das Problem. Und wenn man unsere Ranking ansieht von den 6 großen Landesärztekammern, dann sind ja Niedersachsen, Bayern und Hessen die Schlusslichter und vielleicht sollte dort die Idee oder der Gedanke verwirklicht werden, dass diese Servicequalität verbessert werden muss. Das ist natürlich so ein Elfenbeinturm und der eine hat das ein bisschen ausgeprägter und die Servicequalitätsgedanken und die Empathie mit den Beantragenden, die ist unterschiedlich ausgeprägt, offenkundig. Und ich glaube, vielleicht ist das, wenn das gelingt, hier zu einem Umdenken zu bekommen, dass sie so eine Behörde sind. Sie sind ja vom Prinzip ja auch von den Mitgliedsbeiträgen der Kollegen bezahlt, die Landesärztekammern. Mhm. Also insoweit könnte man ja vielleicht sich schon etwas mehr, ich sag mal, Servicequalität, bessere Informationsverhalten und so weiter wünschen. Wahrscheinlich würde das ein oder andere dann auch abgebaut werden. Aber das ist nicht ein komplizierter Prozess. Insgesamt muss man in dieses Bürokratiemonster hineingreifen. Das gelingt aber ja einigen. Das heißt also, die Botschaft ist, es ist möglich und man müsste nur an sich arbeiten und müsste die Erkenntnis haben. Und dazu soll ja unsere Umfrage dienen.
Also eine Art Weckruf für die Ärztekammern.
So verstehen wir das nicht als Bashing der Landesärztekammern, sondern ausdrücklich als Weckruf, schaut mal her, hier gibt's ein Problem. Und das sind nicht ein paar Querulanten, die aus objektiven Gründen ihr Zeugnis nicht bekommen haben oder ihre Befugnis nicht bekommen haben, sondern das sind Leute, die ganz sorgfältig arbeiten und das versucht haben, aber dennoch Schwierigkeiten haben.
Herr Dr. Weber, ich denke, damit haben wir die Umfrage ganz gut in ihren Grundzügen dargestellt. Und vor allen Dingen haben wir gezeigt, dass auch das Kammersystem der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland offenbar nicht so ganz ohne bürokratische Anwandlungen auskommt. Wie könnte es auch anders sein hier in Deutschland, könnte man vielleicht leicht resigniert hinzufügen.
Ja.
In dem Willen, es allen recht zu machen, gibt es doch immer noch wieder zusätzliche Schleifen, die an vielen Stellen Sand ins Getriebe streuen. Insofern wünsche ich Ihnen und dem VLK, dass die Umfrage hilft, dass sich die Kammern wieder auf das Wesentliche besinnen und ihre Aufgabe in Zukunft effizienter erfüllen und dass dann dadurch auch immer genügend junge Ärztinnen und Ärzte nachkommen mit den richtigen Kompetenzen und dann auch wieder den Staffelstab natürlich übernehmen von denen, die jetzt befugt sind, weiterzubilden. Insofern alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank. Danke für das Interview.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.